Der Druck, den der politische Islam über Kinder muslimischen Glaubens an unseren Schulen auf Mitschüler ausübt, wird immer größer. Wenn die Politik jetzt nicht einschreitet, könnten wir das in ein paar Jahren bitter bereuen. Mit diesen deutlichen Worten hat Wolfgang Büscher, der Sprecher der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk, sehr medienwirksam auf ein Problem aufmerksam gemacht, über das ich jetzt mit ihm sprechen werde. Schönen guten Tag, Herr Büscher.
Ja, schönen guten Tag.
Worauf begründen Sie denn Ihre Aussage? Woran genau machen Sie den wachsenden Einfluss des politischen Islam, denn der ist ja gemeint, in deutschen Schulen und Kitas fest?
Ja, zuerst ist es ja mal eine wissenschaftliche Untersuchung, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. Demnach 45% aller jungen Muslime, also unter 40 Jahre, Islamisten sind. Das heißt, letztendlich sich auch für die Scharia einsetzen. Das ist schon einmal sehr traurig. Wir haben in den Archen ja erlebt, ab 2015, dass unzählige junge Männer, einige junge Frauen auch aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien zu uns in die Archen gekommen sind und sozusagen von der Burka bis zum Bikini innerhalb weniger Tage eine wahre innerliche Revolution mitmachen mussten. Und dann sind sie in die Archen gekommen und dort haben wir festgestellt, es ist ein unwahrscheinlicher Bedarf. Wenn ich von Migration spreche, dann muss ich parallel auch von Integration sprechen. Integration ist das Allerwichtigste. Sprache ist das Allerwichtigste. Und das kommt eben nicht von alleine. Wenn eine Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, habe ich heute den Eindruck, sie meinte NGOs, wie zum Beispiel die Arche, aber man muss sich kümmern, man muss Geld in die Hand nehmen. Der Bundeskanzler hat vor einigen Wochen gesagt, er will 80% der Syrer wieder zurück ins Heimatland schicken, weil die natürlich, so hat er sich ausgedrückt, auch gerne wieder ihr Land aufbauen wollen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe noch nicht einen einzigen jungen Syrer getroffen, der wieder zurück möchte. Sie wollen alle in Deutschland bleiben. Das ist ja auch okay so. Aber sie müssen sich eben zu 100% integrieren. Sie müssen große Teile unserer Kultur annehmen. Sie müssen unsere Sprache sprechen. Eine Parallelgesellschaft in diesem Land wird nicht funktionieren.
Sie sprachen damit die sogenannte Motra-Studie an, die wirklich für erschreckende Ergebnisse gesorgt hat. Und mit der Einführung der Scharia ist natürlich das islamische juristische Regelwerk genannt, das überhaupt nicht übereinzubringen ist mit dem deutschen Rechtsstaat. Das nur mal noch zur Erläuterung. Es ist ja inzwischen auch so, dass viele Politiker und Aktivisten vor zunehmender Feindlichkeit gegenüber Juden warnen und auch vor angeblich rechtsmotivierten Anfeindungen von Ausländern. Wer auch immer jetzt damit konkret gemeint ist. Welche Beobachtungen machen denn die Mitarbeiter der Arche in diesem Zusammenhang? Gibt es diese Angriffe wirklich von, sage ich mal, deutschen Neonazis?
Ja, natürlich sind die Deutschen, sage ich mal, die eh schon dem rechten Spektrum zuzuordnen waren, jetzt wieder aktiv geworden. Sie sehen, dass 100.000 junger arabischstämmiger Männer und einige wenige Frauen auch sich gegen Juden positionieren, gegen Christen positionieren. Und da sind sie natürlich wach geworden. Was mich maßlos enttäuscht, ist, dass eine Linkspartei zum Beispiel zu großen Teilen Palästina unterstützt, Palästinenser unterstützt, den Islam unterstützt. Teile der jungen Grünen machen es genauso, auch der jungen SPD. Und das schockt mich am meisten, denn der Islam ist zum einen frauenfeindlich, er ist schwulenfeindlich. Es werden in vielen islamischen Ländern, auch im Westjordanland, immer noch Leute gesteinigt, die sich bekennen, schwul auf die Straße wagen. Frauen, die Ehebruch begehen, werden gesteinigt, werden bestraft, werden aus Hochhäusern geworfen. Das haben in einer Reportage kürzlich auch junge Araber gesagt und sich gewünscht, die in Neukölln leben. Das finde ich am allerschlimmsten, dass diese Parteien sich für ein Land, für ein System, für einen Glauben engagieren, die frauenfeindlich und schwulenfeindlich sind. Das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Und das macht natürlich auch das rechte Spektrum wieder stark. Wir müssen wirklich aufpassen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass der Islam nicht stärker wird. Es gibt ja Beispiele aus England, aus Frankreich, wo das schon viel intensiver ist. Ich kann nur eines sagen, und das fordere ich, die Menschen, die zu uns kommen, müssen sich integrieren. Wenn sie das nicht wollen und nicht tun, dann sollten wir sie bitten, auch wieder zu gehen.
Eine wichtige Forderung in dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch, dass es nicht darum geht, irgendjemanden in der Ausübung seines Glaubens zu hindern, sondern dass es eben um diese politische Ausrichtung einer Religion, in diesem Fall des Islam, geht. Und was wäre denn der wichtigste Hebel, um so eine Integration, eine möglichst hundertprozentige Integration zu bewirken? Was denken Sie, sollte der deutsche Staat da unternehmen?
Wir haben ein Beispiel in einer Berliner Arche in Berlin-Hellersdorf. Dort hatten wir viele ganz junge Kinder, 2, 3, 4, 5 Jahre alt in der Arche. Und diese Kinder haben keinen Kita-Platz bekommen, weil die Politik, auch die CDU, die SPD, die Grünen gesagt haben, das brauchen die ja nicht, deren Eltern sind ja zu Hause. Das heißt also, diese Kinder sind in ihren islamischen Familien vom ersten Tag an und werden indoktriniert. Wir haben dort eine Kita gebaut. Wir haben dort rund 80 bis 90 Kinder jeden Tag, darunter 60-70% Migrationskinder. Wir haben aber dort auch auf eine Gruppe von 10 bis 12 Kindern 3 Mitarbeitende. Das heißt, diese Arbeit ist sehr personalintensiv. Wir müssen uns einfach um diese Kinder kümmern. Und das ist ohne Geld nicht zu haben. Da kann Frau Merkel oder wer auch immer sagen, was sie gerne möchte. Wir brauchen mehr Lehrpersonal. Wir brauchen Psychologen. Wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher, die Zeit haben, sich um diese Kinder zu kümmern. Und ich erlebe in den 40 Häusern der Archen in ganz Deutschland, wir sind ja mit einer Arche in der Schweiz, wir haben 40 Häuser allein in Deutschland und dort erleben wir eben auch, dass Personal in den kommunalen Einrichtungen, Jugendeinrichtungen abgebaut wird aus Sparsamkeitsgründen. Dann entsteht eine Kernschmelze, muss ich fast sagen, von jungen, gefährlichen Männern, die sich gegen unser System positionieren. Das heißt, wir müssen diese Kinder mit einem Zwang schon sehr jung in die Kita schicken. Sie brauchen Pädagogen, die ihnen zuhören, die intensiv mit ihnen sprechen. Wir sehen in dieser Berliner Arche, dass das hervorragend funktionieren kann. Da merken sie überhaupt keinen Unterschied. Und wir müssen wirklich deutlich machen, dass wenn man sich latent Islamismus affin in Deutschland äußert, die Scharia fordert, dass wir das unter Strafe stellen und dass wir dann auch sagen, wenn jemand so gerne leben möchte, dann hat er in diesem Land nichts verloren.
Es ist Geld, das Sie fordern. Es ist natürlich aber auch das Personal. Und Geld und Personal ist nicht immer das Gleiche, das wissen wir. Wir brauchen also das qualifizierte, gut ausgebildete, wahrscheinlich in dem Fall auch vorwiegend weibliche Personal, damit vor allem die Jungs früh schon lernen, dass auch Frauen Respektpersonen sind. Aber was wäre denn im Hinblick auf die Schule ein wichtiger Hebel, um diese Integration dann auch später weiterzuführen?
Was ganz wichtig ist, eines der großen Probleme, was wir in Deutschland haben, und zwar in jeder Stadt, dass wir die Menschen dorthin abschieben, wo genug Platz ist und wo genug preiswerter Wohnraum zur Verfügung steht. Und wo ist das in der Regel? Es ist an den Stadträndern. Dort wohnen ja eh schon Menschen, die alleingelassen worden sind von unserem System. Oft alleinerziehende Mütter. Wir Männer sind dann weg bei der nächsten Frau. Die Mütter sitzen dort mit 3, 4 Kindern. Familien, die ihren Job verloren haben, sitzen an den Stadträndern, weil der Wohnraum da so preiswert ist. Und jetzt kommen auf einmal noch tausende junger Migrationsfamilien. Das können diese Personengruppen alleine nicht schaffen. Was wir machen müssen, ist die Menschen verteilen. Jeder, ganz egal, bei Frauen und Männern ist das normal. Aber es kann doch nicht sein, dass Schwulen und Lesben sich einen Stadtbezirk suchen, dass die arabischen Flüchtlinge sich einen Stadtbezirk suchen, dass Familien mit türkischem Hintergrund sich einen eigenen Stadtbezirk suchen, sondern wir gehören alle in die Mitte der Gesellschaft. Nur so kann ein System funktionieren. Alles andere funktioniert nicht. Wir haben dann an den Randgebieten der Städte eine Migrationsquote an Schulen von 90%. da scheitern die deutschen Kinder. Wir haben deutsche Kinder, die einen arabischen Akzent sprechen, weil sie zu 90% arabische Freunde haben in ihrer Schule. Das funktioniert nicht. Man kann das ganz einfach lösen. Man kann die Kinder 2, 3 Bahnstationen, Busstationen weiter in anderen Schulen unterbringen, sodass an jeder Schule, in jeder Klasse der gleiche Anteil, wie wir immer sagen, verhaltenskreativer Kinder ist. Es kann doch nicht sein, das muss doch selbst jeder Idiot wissen, dass 90% Migration, arabische Migration, an einer Schule nicht funktionieren kann. Und wir hören anstatt Lösungsprobleme dann solche Dinge. Mir sagte ein Politiker kürzlich, Herr Büscher, in Berlin-Pankow am Prenzlauer Berg ist ja eine viel höhere Ausländerquote als zum Beispiel in den Randbezirken. Aber der spricht von Amerikanern, Italienern, Franzosen und so weiter. Das ist relativ egal. Wenn wir von Ausländern sprechen, von Migration sprechen, meinen wir nur eine komplett andere Kultur. Und da muss und darf man, und das werde ich auch machen, sagen, der politische Islam ist gefährlich. Es ist eine größere Gefahr als die Gefahr von rechts oder links. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, das Ganze zu lösen, wird das sehr böse enden. Also noch einmal ganz wichtig, wir müssen die Kinder verteilen auf alle möglichen Schulen, dann wird das nicht weiter auffallen. Und was ganz wichtig ist, es kann doch nicht sein, dass 65.000 Kinder jedes Jahr von der Schule gehen ohne einen Abschluss. Darunter sind sehr viele Migrationskinder. Wir müssen diese Kinder zwingen, eine Ausbildung zu machen, also Schulpflicht. Ausbildungspflicht, dann kommen sie von der Straße, dann kommen sie auf andere Gedanken, dann lernen sie einen Beruf, arbeiten und möglicherweise schafft man es dann auch, sie zu integrieren.
Jetzt gibt es ja aber ein Gesetz, das das eigentlich verhindert, nämlich das Gesetz, das wohnungsnahe Schulen vorschreibt, was ja natürlich von vielen Eltern auch aus gutem Grund begrüßt wird. Das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Aber welche Forderungen haben Sie da an die Politik? Was müsste dringend geändert werden, damit man für so eine Durchmischung der Schulen sorgen kann? Denn die Leute bunt durch die Stadt zu verteilen, was den Wohnraum angeht, das ist wahrscheinlich kaum zu machen. Aber diese soziale Durchmischung der Schulen, das müsste doch eigentlich möglich sein.
Das ist möglich, aber die Politik, so sehen wir es, hat da keinerlei Interesse. Manchmal denke ich, dieses System ist so gewollt. Warum, kann ich nicht sagen. Wir haben mit vielen Politikern darüber gesprochen. Dann heißt es immer wieder, nein, Herr Büscher, das werden wir niemals ändern können. Wir müssen wohnungsnah einschulen. Okay, das mag früher vielleicht gut gewesen sein. Heute funktioniert es definitiv nicht mehr. Wir haben ja in vielen Städten schon den großen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt das Beispiel Berlin nehme, da leben in 2 Stadtbezirken in Berlin-Wedding und Berlin-Reinickendorf überwiegend Familien mit türkischen Wurzeln. Dann haben wir Stadtbezirke, wo überwiegend arabische junge Männer und junge Familien wohnen. Das ist in Berlin-Neukölln zum Beispiel. Und da gibt es dann eben auch sehr viele Feinde, sehr viele Systemgegner. Das müssen wir bekämpfen. Da müssen wir versuchen, gegen anzugehen. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Aber eines der großen Probleme in Deutschland ist der Föderalismus. Das heißt, die jeweiligen Bundesländer sind ja zuständig für Schulpolitik. Es ist Landessache. Und ich sehe das immer, wenn wir mit unseren Archeleitenden sprechen, dann ist das schon ein großes Problem, weil in jedem Bundesland ist eine andere Politik. Und das ist der erste große Fehler. Aber wir haben überhaupt keine Chancen, den Föderalismus abzuschaffen. Ich habe mit vielen Landespolitikern kürzlich auch mit einem bayerischen Politiker gesprochen und die sagen natürlich, Schulpolitik muss in die Hände der Länder bleiben. Das ist ganz wichtig. Aber wir merken ja inzwischen, dass wir in der Schulpolitik, in der Bildungspolitik absacken, dass die Leistungen der in Deutschland lebenden Kinder immer schlechter werden. Ja, manchmal denke ich, es ist wirklich, wie ich gerade schon sagte, gewollt und viele möchten anscheinend nicht, dass sich hier etwas verändert.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, appellierte ja auch an die Politik, sie dürfe nicht den Fehler machen, dieses Problem der Islamisierung aus ideologischen Gründen unter den Teppich zu kehren. Welche ideologischen Gründe könnten denn dahinter stehen, dass die Politik das offensichtlich doch macht?
Es ist eine Angst vor der sogenannten Ausländerfeindlichkeit, vor unserer Geschichte. Ich hatte ein Fernsehinterview gegeben und habe diese Probleme wirklich auch deutlich, so wie ich jetzt auch spreche, angesprochen. Und darauf hat eine, da war ich sehr stolz, eine jüdische Zeitung einen großen Artikel gemacht, eine ganze Zeitungsseite und hat gesagt, aus Schweigen entsteht wieder Schuld. Aus Schweigen entsteht wieder eine neue schuld. Und die Politik hat Angst, wie viele hier bei uns in Deutschland, die Dinge beim Namen zu nennen. Es kann doch nicht sein, weil wir eine schreckliche Spanne einer Geschichte hatten von 33 bis 45, dass wir aus diesen Gründen Dinge nicht mehr ansprechen dürfen. Wir müssen ganz klar und deutlich sagen, der politische Islam ist eine große Gefahr. Sie ist die größte Gefahr, die wir in Deutschland haben. Mir sagte ein junger Mann mit syrischen Wurzeln, wir bekommen so viele Kinder, viel mehr als wir. In 10 Jahren gehört Deutschland uns.
Jetzt hat ja die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch auf diesen Vorwurf reagiert, dass es eine zunehmende Islamisierung an den Schulen gäbe, und hat im vergangenen Jahr eine wissenschaftliche Befragung in Auftrag gegeben, bei der bis Mitte 2026, also jetzt, tausende Kinder und Jugendliche an immerhin 450 Berliner Schulen interviewt werden sollen zu dem Thema. Wie glauben Sie, wird das Ergebnis ausfallen und warum?
Das ist übrigens der größte Blödsinn, den es gibt. Auch da haben wir mit dem Berliner regierenden Bürgermeister gesprochen und haben gesagt, ihr müsst die Umfragen konzentrieren auf die Brennpunktschulen. Aber so wird das Ergebnis verbessert. Stellen Sie sich einmal vor, in Stadtteilen in Berlin wie Berlin-Dahlem, wie Berlin-Charlottenburg und auch in anderen Edelbezirken gibt es so gut wie null geflüchtete Migration. Und da gibt es auch kein Mobbing aus dem Islam. Also werden die Ergebnisse verbessert. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie das Ergebnis sein wird. Im Prinzip wird gemobbt an den Schulen in den Brennpunktgebieten. Aber durch die Befragung aller Schulen in Berlin wird das Ergebnis so verbessert, dass die Politik sagen kann, dieses islamische Mobbing gibt es gar nicht. Also das ist eine verlogene Untersuchung. Sie mag wissenschaftlich sauber sein, weil es heißt, wir befragen alle Schulen in der ganzen Stadt. Aber es ist doch logisch, dass das Ergebnis so verbessert wird. Die Probleme gibt es nur in den Brennpunkten. Wenn ich in einer Klasse 2 Migrationskinder habe, dann ist das doch kein Problem. Ich habe eine Bekannte, das war für mich auch ein Schock, die wohnt in Berlin am Wannsee, und sie fragte mich vor einiger Zeit, Wolfgang, kannst du mir 2 Kinder mit Fluchthintergrund besorgen? Meine Kinder an der Privatschule sollen nicht vollkommen weltfremd aufwachsen. Und dann sagte sie mir, die Ausbildung dieser Kinder wird komplett von der Schule übernommen. Sie ist also gesponsert. Also da gab es überhaupt kein Kind mit Migrationshintergrund an dieser Schule. Sie werden einfach nur falsch verteilt. Und diese Veröffentlichung der Schule, freue ich mich jetzt schon drauf, sie ist das Verlogenste in Berlin, was ich zuletzt gehört habe.
Jetzt haben Sie ja die sogenannten Brennpunktschulen schon angesprochen. Gemeint sind ja fast immer Schulen mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Migranten. Es gibt auch natürlich ein paar, wo ja durchaus auch eher, ich sag mal, biodeutsche Kinder sind mit sozial schwierigem Hintergrund. Auch das können natürlich Brennpunktschulen sein. Aber gemeint sind doch fast eigentlich immer die Schulen, wo eben sehr viele Migranten zur Schule gehen. Was halten Sie von der Strategie, diese Brennpunktschulen mehr zu fördern?
Man kann doch keine Brennpunkte fördern. Das ist etwas, was der Berliner Bürgermeister gesagt hat nach einem Gespräch in der Arche. Ich habe gedacht, er hätte das ganze System verstanden. Und dann gab er ein Interview und sagte, wir müssen die Brennpunktschulen stärker fördern. Wir müssen die Brennpunkte, die Brennpunktschulen abschaffen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich gibt es auch verhaltenskreative Kinder unter den immer schon in Deutschland lebenden Familien. Das ist richtig. Und diese Probleme sind schon groß genug. Auch diese Kinder werden benachteiligt. In Deutschland hat es gerade eine Studie gegeben, in Auftrag von Ein Herz für Kinder, also im Axel Springer Verlag. Und da hat sich herausgestellt, wenn ich ein Nettoeinkommen von 2.500 Euro habe, gehen 25% der Kinder aus diesen Familien aufs Gymnasium. Bei 30.000 Euro sind es einige wenige mehr. Und wenn ich über 60.000 Euro netto verdiene, gehen bis zu 80% der Kinder aufs Gymnasium. Das heißt, in Deutschland hängt das Abitur vom Einkommen der Eltern zusammen. Ich formuliere mal böse, doofe Kinder aus guten Familien machen Abitur und intelligente Kinder aus sozial benachteiligten Familien scheitern in der Schule oder man lässt sie scheitern. Und dann kommt noch die Migration dazu. Das ist ein Revolutionsherd. Das ist ein Herd, dass alle Kinder in diesen Schulen scheitern. Und wenn man mal überlegt, ich hatte das schon gesagt, dass 65.000 Kinder jedes Jahr in Deutschland von der Schule gehen ohne einen Abschluss, dann zeigt das, wir sind kein Land der Bildung mehr, wir sind kein Land der Dichter und Denker mehr. Und das, finde ich, ist eine sehr gefährliche Tendenz.
Eine letzte Frage. Die Arche betreut ja Kinder und Jugendliche eher im außerschulischen Bereich. Welche Verbindung gibt es trotzdem zu den Schulen? Existiert da eine Art Zusammenarbeit?
Wir bekommen immer mehr Anfragen von Schulen. Das fängt an mit einem Hamburger Gymnasium. Die wollten von uns jeden Morgen, das bekommen sie inzwischen auch, ein Frühstück für 200 Kinder, weil die Eltern den Kindern morgens kein Frühstück geben. Das sind genauso deutsche Familien wie Migrationsfamilien. Das gibt es auch. Und im Moment haben wir mehr Anfragen von Schulen, die von uns gerne Lehrerinnen und Lehrer haben würden, die Pädagogen haben möchten, weil sie sagen, 30% der Kinder, die bei uns in die Schule kommen, sprechen kein Deutsch. Sie wollen, dass wir als Arche eine sogenannte nullte Klasse übernehmen, wo man zuerst einmal Deutsch lernt. Dann haben wir Kinder, die, das hat mich neulich geschockt, ich stand mit einem Kind vor einer Treppe und das Kind wusste nicht, wie man da hochkommt. Das Kind ist noch nie Treppe gelaufen. Viele können die Stifte nicht in der Hand halten. Viele können nicht mit einer Schere umgehen und wissen überhaupt nicht, was das ist. Und dann kommt noch die Migration dazu. Das heißt, wir sind inzwischen an vielen Schulen. Wir betreuen Horte, wir betreuen ganze Schulklassen. Wir schicken Pädagogen in Klassen, die das Lehrpersonal unterstützen, weil die Kommunen ihre Schulen, zumindest in den Brennpunktgebieten, nicht mit genügend Personal ausstattet. Personal gibt es nur noch an den guten Schulen, wie die sogenannte Elite herangezogen wird. Und wir verzichten in Deutschland auf 30-40% der Kinder. Darunter sind Riesentalente. Darunter sind auch Kinder, die Bock haben, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Wir lassen sie aber nicht, weil wir sagen, wozu? Wir lassen die Menschen in den Randgebieten alleine. Egal, ob es die deutschen Familien oder ob es Migrationsfamilien sind. Und das ist sehr schade. Wir werfen einen großen Teil der Kinder weg. Und das halten wir, wie wir kürzlich ein Buch genannt haben, für ein Verbrechen an unseren Kindern.
Ich habe mit Wolfgang Büscher, dem Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, über eine drohende Islamisierung durch fehlende Integration gesprochen. Es geht darum, dass Schulen und Kitas personell und auch finanziell besser ausgestattet werden müssen, um eine frühe Integration der migrantischen Kinder zu ermöglichen. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.